Presse, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Der Mexico City E-Prix wird zu Porsche zur schwarz-rot-goldenen Fiesta. Im 27. Rennen der Zuffenhausener gewinnt Pascal Wehrlein in seinem ersten E-Prix, zweiter wird André Lotterer. Wir blicken selbstverständlich auf die Wurzeln dieses Erfolges und erklären, wie einigen Teams am Ende der Strom ausging. Alles in dieser Analysefolge zum dritten Rennen des Jahres. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Packt die Vuvuzelas aus, wie bei der Fußball-WM 2010. Ich habe hier noch irgendwo eine, in Schwarz, Rot und Gold, gekauft an der Tanke damals und ein treuer Wegbegleiter seither. Es gibt richtig was zu feiern, wenn man die schwarz-rot-goldene Brille aufhat. Tobi, es gibt einen Doppelsieg von Porsche zu vermelden aus Mexiko. Erstmal, hallo Tobi.
Hallo zusammen.
Das war dann ein sportlich wirklich herausragendes Wochenende für Fans von Porsche und vielleicht auch einfach allgemeine deutsche Fans aus der Formel E. Besser hätte das aus unserer jetzt mal national gedachten Perspektive ja wahrscheinlich nicht laufen können, oder?
Nö, ich denke, da kann man aus Porsche wie auch aus deutscher Sicht sehr zufrieden damit sein. Gut, das eine ist mit dem anderen weitgehend deckungsgleich. Wir haben ja bei Porsche zwei deutsche Fahrer. Und ja, was kann man sich da mehr erträumen als tatsächlich dann am Ende Platz 1 und Platz 2?
Also, wir müssen natürlich heute über diesen Porsche-Doppelsieg in Mexiko reden, aber es steht auch noch so viele andere Themen von diesem dritten Rennen der Saison 2022 auf der Agenda. Wir müssen über Energiechaoten reden und über DS, die ersten Punkte für Maximilian Günther bei Nissan beispielsweise. Und natürlich gucken wir auch auf den ehemaligen Formel-1-Fahrer Antonio Giovinazzi und wie der sich so schlägt in der Formel E. Erstmal werfen wir aber einen Blick durch den Rückspiegel und hören mal, was in Mexiko so geschehen ist. Bei der Rückkehr ins Autodromo Hermanos Rodriguez erwischen Porsche und Tachita den besten Start. Mit Bestzeiten im Training starten Wehrlein und Felix da Costa als Mitfavoriten ins Qualifying.
Dort gelingt Wehrlein der große Wurf. Im finalen Duell setzt er sich gegen den WM-führenden Eduardo Mortara durch, der seine schnelle Runde spektakulär mit einem Dreher auf der Ziellinie beendet.
In der Startphase übernimmt Mortara dann jedoch die Führung und gibt in der ersten Rennhälfte klar das Tempo vor. Die Porsche-Fahrer fallen zunächst zurück.
Wenig später wird aber klar, das ist gewollt. Wehrlein und Lotterer planen Energie für ein eine Runde längeres Rennen ein, bauen sich einen Energiepuffer auf und übernehmen schließlich nach Rennhalbzeit wieder die Doppelführung.
Weder das DS-Duo noch Venturi und Envision können das Porsche-Tempo halten, weil sie eigentlich auf ein kürzeres Rennen spekuliert hatten. Alle schalten in den Stromsparmodus, wodurch Wehrlein und Lotterer souverän den ersten Doppelsieg in der Formel E feiern.
Jaguar, Mahindra und Dragon haben auf die längere Renndistanz keine strategische Antwort finden können. In der letzten Sekunde purzeln sie weit zurück und verlieren wichtige WM-Punkte.
Apropos WM. Dank Platz 5 bleibt Eduardo Mortara in der Fahrerwertung weiterhin an der Spitze. Allerdings rutschen die Top 3 des Mexiko-Renns Wehrlein, Lotterer und Wern näher ran.
Bei den Teams verteidigen Venturi und Mercedes ebenfalls die ersten zwei Plätze. Porsche liegt nun 6 Zähler dahinter auf Platz 3.
Ausgerechnet Mexiko, möchte man schreien. Gerade wenn man an Pascal Wehrlein und zum Beispiel den Puebla E-Prix 2021 denkt, da hat er ja gewonnen und wurde dann für nicht angemeldete Reifen disqualifiziert, so ein Formfehler seitens des Teams. Der Payback von Wehrlein war also lange überfällig. Ja, und der ist jetzt gut gelungen. In Diriyah hatten ja noch alle, da erinnere ich mich noch ganz lebendig dran, so ein bisschen Angst um Porsche und die Rennpace. Vor allem im ersten Rennen, als André Lotterer da auf Platz 4 lange fuhr und dann plötzlich nicht mehr auf Platz 4 fuhr, weil die Effizienz komplett aus dem Fenster geflogen ist. Einzig die One-Lap-Pace, so auf einer schnellen Runde, schien damals zu stimmen. Zumindest das letzte, und wir fangen mal, glaube ich, bei Mexico City E-Prix auch vorne an, hat Porsche wiederholen können in Mexiko. Ne? Diese Pace auf einer Runde, Tobi, die stimmte.
Auf jeden Fall, das hat sich schon im freien Training gezeigt, als beide Fahrer richtig schnell waren. Und im Qualifying ging es dann so weiter. Ja? Die fuhren ja in den beiden verschiedenen Qualifying-Gruppen, die wir jetzt im neuen Format haben. Und tatsächlich die Porsche-Fahrer Bestzeit in jedem der beiden Gruppen, also André Lotterer und Pascal Wehrlein jeweils als Sieger ihrer Gruppe dann in die Duellphase eingezogen. Und ja, eben schon gesagt, Pole Position dann für Pascal Wehrlein. André Lotterer hat es nicht ganz hinbekommen, hat sein Halbfinalduell verloren und deshalb nur in Anführungszeichen von Startplatz 3. Aber das ist Startplatz 1 und 3 ist immer noch die zweitbestmögliche Ausgangsposition, die man von einem Rennen haben kann. Da ist ja die Verwendung des Wortes nur vielleicht ein bisschen übertrieben.
Und im Rennen ging es dann genauso weiter für Porsche wie in der Qualifikation. Erstmal ging es ein bisschen nach hinten und dann gab es ein bisschen hin und her. Irgendwann hat Porsche dann kurz vor der Schlussphase die Doppelführung übernommen und ganz souverän und unangefochten diesen 1-2-Doppelsieg ins Ziel gebracht. 46 WM-Punkte dabei gesammelt. Besser geht es wirklich kaum. Sie hätten auch die schnellste Rennrunde meinetwegen sammeln können. Die ist allerdings an Nyck de Vries gegangen, der damit den einen Bonuspunkt für die WM bekommen hat. Trotzdem, eine riesengroße Punkteausbeute. Und im Fahrerlager fragen sich jetzt alle, hä? Wie ist das denn passiert? Was hat Porsche dafür gemacht, so eine Riesenausbeute mitzunehmen aus Mexiko?
Ja, zum einen ist es so, Porsche hat verdammt viel gearbeitet. Ich glaube, wir haben ja noch in Diriyah schon gesehen, dass durchaus Potenzial vorhanden ist. Du sprachst eben es schon an, das Energieproblem, das Lotterer da hatte, wo auch nach dem Rennen gesagt wurde, das wäre was gewesen, was Lotterer noch nie erlebt hat. Tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass man das Problem, das man da hatte, gefunden hat und auch abstellen konnte und jetzt in Mexiko dann die Früchte dafür geerntet hat. Muss aber auch ganz klar sagen, strategisch war das eine Meisterleistung von Porsche. Die haben das richtig gut gemacht, haben von vornherein auf ihren Plan gehört, sich daran gehalten, dass die Energiemenge, die verbraucht wird, genau dem entspricht, was sie sollte, haben sich auch durch Positionsverluste zwischenzeitlich nicht in die Irre führen lassen und dann mit der richtigen Strategie tatsächlich dann die Führung wieder übernommen und souverän den Sieg nach Hause geholt.
Also mal als Fazit zu diesem Wochenende mit schönem Gruß in Richtung Zuffenhausen. Das war wirklich eine richtig reife Leistung von Porsche. Und der erste Sieg, der war natürlich lange überfällig. Ja, im Geiste hat Porsche schon mal gewonnen, nämlich in besagtem Puebla E-Prix 2021. Damals wurde Pascal Wehrlein allerdings disqualifiziert und offiziell zählte das deswegen nicht als Rennsieg. Jetzt ist alles in trockenen Tüchern. Die FIA hat nichts gefunden, alle Reifen waren richtig angemeldet, alle Autoteile entsprachen dem vorgeschriebenen Gewicht und auch die Unterhosen waren korrekt angezogen. Es gab ja schon die absurdesten Gründe für Strafen in der Formel E, all das waren Gründe. Alles hat gestimmt bei Porsche und da kann man einfach nur mal den Hut ziehen und gratulieren zu dieser reifen Leistung. Auf dem Weg zu dem ersten Rennsieg von Porsche und Pascal Wehrlein wurde es aber auch politisch. Und da führt heute natürlich auch kein Weg dran vorbei. André Lotterer, der im zweiten Porsche auf Platz 2 gefahren ist, der hatte in der Schlussphase schon ein bisschen mehr Energie und schon auch anscheinend ein bisschen mehr Pace. Der drückte da ganz schön auf die Tube hinter dem Pascal Wehrlein, wo man sich als Außenstehender fragen kann, Tobi, wieso hat Lotterer eigentlich nicht gewonnen?
Ja, die Erklärung ist so kurz wie einleuchtend. Er durfte nicht gewinnen. muss man an der Stelle ganz klar sagen, das ist eine strategische Entscheidung von Porsche gewesen. Da ist nämlich tatsächlich die Anweisung gekommen, dass die Fahrer die Position halten sollen. Kurz zum Hintergrund, Lotterer fuhr quasi das komplette Rennen hinter Pascal Wehrlein her, hatte daher den Vorteil, Windschatten zu haben. Und ja, auch wenn wir wissen, dass Mexiko relativ hoch liegt und dadurch das Thema Luftwiderstand nicht ganz so das große Thema ist wie auf vielen anderen Strecken. Aber auch das hat natürlich geholfen. Das heißt, er konnte die gleichen Rundenzeiten wie Pascal Wehrlein fahren und hat minimal Energie dabei eingespart, hätte dann am Ende die größeren Reserven gehabt und wenn er gedurft hätte, sicherlich auch genügend Reserven, um Pascal Wehrlein dann zu überholen.
Das war ein unheimlich schwieriger Call, glaube ich, für den neuen Porsche Formel-E-Chef Florian Modlinger. Der kam ja erst vor dieser Saison von Audi, von Abt. Da hat er lange das Team mitgeführt und jetzt ist er eben vor dem Diriya Epri zu Porsche gegangen und das war sein drittes Rennen in Porsche-Teamkleidung. Und dann sitzt du da als Chef von dem ganzen Laden und musst entscheiden, was passiert. Und die Entscheidung war eben, wir halten die Position. Das war auch tatsächlich Wortlaut aus dem Teamfunk. Ne? Hold position war da die Ansage an André Lotterer. Ein schwerer Call, aber der richtige. Was denkst du, Tobi?
Ja, das ist... Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ja, der Motorsport-Fan, der sagt ganz klar, wenn klar ist, dass man einen Doppelsieg holt, die hatten nachher fast 10 Sekunden Vorsprung, dann sollte man auch den Fahrern die Möglichkeit geben, gegeneinander zu fahren. Das hat ja Mercedes in der Formel 1 mit Nico Rosberg und Lewis Hamilton sehr lange gemacht. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch Porsche verstehen, dass die auf gar keinen Fall riskieren wollten, dass es hier BMW Andretti-Style in Marrakesch damals zu einem übermotivierten Angriff kommt und sich gegenseitig in die Kiste fahren und vielleicht auch noch von der Strecke kegeln in der letzten Runde. Das glaube ich war ihnen in der Situation viel, viel wichtiger. Ich kann beide Seiten da verstehen. Porsche auf der einen Seite, allerdings auch André Lotterer, der gerne die Energie, die er tatsächlich ja noch mehr hatte am Ende, gerne eingesetzt hätte, um da auch tatsächlich noch einen Angriff zu fahren. Aber aus Porsche-Sicht, denke ich, ist es die richtige Entscheidung gewesen.
Zumal ja auch ganz schön hoher Besuch mit in der Boxengasse dabei war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das keine Rolle gespielt hat, dass das eben nicht nur das Porsche-Rennteam war, das da in Mexiko mit vor Ort war, sondern halt mit Michael Steiner und Andreas Haffner auch noch zwei Mitglieder aus dem Porsche-Vorstand. Also Michael Steiner ist Vorstandschef für die Forschung und Entwicklungsabteilung und Haffner kümmert sich um Personal und Sozialwesen. Die beiden waren mit dabei und genau diese Szene, die du ansprichst, die damals Antonio Felix da Costa und Alexander Sims den BMW-Doppelsieg in Marrakesch gekostet hat, die schwebte die ganze Zeit vor meinem Auge und ich dachte, um Himmels Willen, bitte André Lotterer, halt dich daran, sonst wirst du noch hier und vor Ort von den zwei Vorständen entlassen, wenn du gleich den Wehrlein hinten drauf fährst. Ich kann deine Argumentation aber auch komplett nachvollziehen und fühle mich exakt so wie du. Natürlich, lass die Leute fahren. Das ist natürlich der große Wunsch von allen. Aber wie so oft sind es halt einige mehr Faktoren, die da auch mal eine Rolle spielen können. Porsche selbst hat das damit argumentiert, also diese Stallorder, dass ein Duell der beiden Zeit gekostet hätte, was wiederum Porsches Strategie zunichte gemacht haben könnte. Wichtig war es für Porsche, das Tempo beizubehalten und deswegen gab es kein Überholmanöver. Lasst uns mal hören, was Pascal Wehrlein und André Lotterer in der Pressekonferenz nach dem Rennen genau dazu gesagt haben.
I think when I passed Edo, the target was to increase the pace so that we are able to stick to our 40-lap strategy, and like you saw in the end, it was quite close, just by 1 or 2 seconds. Yeah, we knew that we had more energy than the cars around. We had better pace. So yeah, I just got the call that everything is safe and I should just focus on efficiency and try to make it to a 40-lap race.
And you got that call when you got up into second place?
Yeah, obviously with... The little mistake I did in qualifying, that's probably what put me in this position from the beginning on. We had a clear teamwork strategy to focus on the race and not race each other. And obviously, as a team, it paid off. That's clear. And just have to be in front next time in quali, and then it's okay. But no, congrats to Pascal. I think after the robbed win last year, I think he deserves it back.
Tja, einfach mal vorne sein, dann hätte es geklappt für André Lotterer, sagt er. Gratuliert dann Pascal Wehrlein allerdings zum Erfolg, meint, das ist vollkommen verdient. Und im Fokus stand ohnehin die ganze Zeit der Team-Spirit, der Teamgeist, Teamwork eben. Und das hat den Unterschied gemacht für Porsche, weshalb Pascal Wehrlein dann als erstes ins Ziel gegangen ist und nicht André Lotterer. Der ist, um das nochmal zu sagen, auf seine Qualifying-Leistung schiebt. Als er sein Duell verloren hat, das hast du gerade schon erzählt, Tobi, das hat für André Lotterer wahrscheinlich den Unterschied ausgemacht zwischen Sieg und Niederlage, weil wenn der vorne gestartet wäre, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass wir jetzt hier sitzen würden und nicht über André Lotterers siebten zweiten Platz in seinem 54. Rennen reden würden. Das ist auch eine absurde Statistik eigentlich. Vielleicht weißt du das, Tobi, ob er der Fahrer ist mit den meisten zweiten Plätzen ohne Sieg in der Formel E. Ich habe das Gefühl, es könnte so sein. Ja, ist er.
Ja, es gibt nur zwei Fahrer, die mehr zweite Plätze haben, und das sind Lucas Di Grassi und Jean-Éric Vergne, aber die haben alle beide schon gewonnen.
Ja, und sogar eine Meisterschaft gewonnen. Also
ja, eine oder zwei.
Und tja, ich glaube, in irgendeinem Paralleluniversum, Tobi, freut sich André Lotterer gerade über seinen ersten Formel-E-Sieg. Ist immer noch halb betrunken vom Tequila, der dann floss in der Nacht danach. In dieser Dimension muss er noch ein bisschen warten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht könnte es in diesem Jahr nochmal klappen. Ich möchte als allerletzten Gedanken zu diesem großen Porsche-Block nochmal mit dir ein bisschen philosophieren darüber, über die Frage, ob auf Porsche jetzt die große, schwere Diskussion zukommt, wer ist der Nummer-1-Fahrer?
So wie André Lotterer das jetzt ausgedrückt hat, glaube ich, stellt sich die Frage nicht. Ja, sondern es gibt, so höre ich da zwischen den Zeilen raus, einen Nicht-Angriffspakt, ja, der besagt, wer vorne ist, der bleibt vorne. Und wir haben jetzt drei Rennen gefahren. Ich glaube, die beiden Porsche-Fahrer sind punktgleich in der Tabelle. Ich glaube nicht, dass es da einen Nummer 1 oder einen Nummer 2 Fahrer gibt. Kann mir das höchstens vorstellen, wenn es aufs Saisonende angeht und tatsächlich einer der beiden keine realistischen Meisterschaftschancen mehr haben sollte, dass man da eingreifen wird. Aber so wie André Lotterer das jetzt ausdrückt, scheint es da tatsächlich ja, wie gesagt, diesen Nicht-Angriffspakt zu geben, und die Aussage, wer vorne ist, der bleibt vorne.
Code 100, wie Audi das immer genannt hat, der Nicht-Angriffspakt. Das ist so ein schönes, langes deutsches Wort, so eine schöne Zusammensetzung. Und Audi hat das immer mit Code 100 abgekürzt, das weiß ich noch.
Gut, es gibt, wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, gerade wir als Deutsche, dass es Fahrer gibt, die sich da mehr oder weniger drum kümmern. Ich sag nur mal Multi-21.
Genau, ja. Meine liebste Abkürzung aus der Formel E, aus dem ganzen Krypto-Alphabet, ist übrigens von Mercedes. Das ist jetzt kein Betriebsgeheimnis, was ich hier verrate. Da können die anderen Teams auch ganz gut drauf kommen. Die sagen, mach jetzt Foxtrot mit dem Fahrer vor dir. Ist aus diesem NATO-Alphabet, ne? Alpha, Bravo und so weiter, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot für F. Und F hat den gleichen Anfangsbuchstaben wie Fight. Also Kämpfe mit dem Fahrer vor dir oder hinter dir. Und dann sagen die Mercedes-Fahrer, egal ob bei Venturi oder Mercedes, oder die Ingenieure vielmehr, ja, wir machen mal Foxtrot jetzt mit dem Mann vor oder hinter dir. Das gefällt mir immer sehr gut zu hören. Bleibt abschließend also nur nochmal die Gratulation. Saubere Leistung, ein astreines Wochenende von Porsche. Die Execution, wie man auf Englisch immer sagt, die war wirklich, an der gab es wirklich nichts auszusetzen. Das Rennende war allerdings auch bestimmt nicht nur von dieser Stallorder auf Seiten von Porsche, sondern auch bei dem einen oder anderen Team von einem nervösen Blick auf die Energiestände und vor allem auf die Rennuhr. Da ging mal wieder einigen Teams der Strom aus, Tobi. Wie kam es dazu?
Ja, Grund ist das Rennformat in der Formel E. Wir fahren nicht über eine festgelegte Distanz, sondern über eine festgelegte Dauer. Die Dauer beträgt 45 Minuten plus eine Runde. Ich würde sagen, wir rechnen das jetzt einfach mal in Sekunden um, weil sich das besser darstellen lässt. Ja, 45 Minuten entspricht 2700 Sekunden. Und so eine durchschnittliche Runde in Mexiko im Renntrim mit der Energiemenge, die man da zur Verfügung hat, beträgt ja, so eine Minute 10, Minute 11. Zumindest mal bei den Bedingungen, die wir am Samstag hatten. Klar, am Start fährt man aus dem Stand los, ist dann ein bisschen langsamer, braucht dann vielleicht eine Sekunde, anderthalb Sekunden mehr für die Runde. Aber teilt man die Rennzeit durch ja, circa 72 Sekunden, die man für eine Runde bekommt, kommt man auf 37,5 Runden plus eine Zusatzrunde. Wenn das Tempo allerdings nur ein bisschen schneller wird und man auf eine Minute 11, also 71 Sekunden kommt, dann läuft die Rennzeit nach genau 38,02 Runden ab. Und man hört schon raus, 0,02. So sieht das aus.
Das ist knapp.
Das ist knapp. Und es gibt allerdings nicht 0,02 Runden, sondern es gibt nur volle Runden. Das heißt, 38,02 Runden bedeutet, die 45 Minuten sind erst dann abgelaufen, wenn zum 39. Mal über die Ziellinie gefahren wird und da gibt es noch eine Runde drauf, also 40 Runden insgesamt. Ja, als wenn es das noch nicht kompliziert genug wäre, spielt da auch noch ein wichtiger Punkt die sogenannte Track Evolution, das heißt die Weiterentwicklung der Strecke. Und zwar ist es in Mexiko gewesen, insbesondere im Foro Sol, also dem ehemaligen Baseballstadion, dass da neuer Asphalt aufgetragen worden war. Und der wurde tatsächlich von Runde zu Runde griffiger und baute mehr Haftung auf, weshalb die Rundenzeiten im Laufe des Rennens, nein, nicht nur des Rennens, sondern auch des gesamten Rennwochenendes, einfach immer schneller wurden, obwohl der Energieverbrauch gleich blieb. Aber um wie viel schneller die Rundenzeit wird, wusste vorher noch keiner ganz genau. Man kann das schätzen, aber ja, bei 0,02 Runden, die dann übrig bleiben, wird das eng und ja, im Endeffekt kam es dann tatsächlich so, wie das kommen musste. Tobi, du hattest das mal ausgerechnet. Pascal Wehrlein fuhr in den ersten 38 Runden eine durchschnittliche Rundenzeit von 1 Minute und 11,025 Sekunden. Das heißt, 1,036 Sekunden, bevor die 45 Minuten abgelaufen waren, fuhr er nochmal über die Ziellinie. Damit kam halt dazu, dass es eine zusätzliche Runde gab, 40 statt 39.
Ja, genau. Und das Problem war halt, dass einige Teams damit gerechnet haben, dass der Wehrlein nicht eine Minute 11 für so eine durchschnittliche Runde braucht, sondern meinetwegen eine Minute 11,3 oder 11,5. Das sind wirklich Nachkommastellen, über die wir hier reden. Und es war halt wirklich so eng, ne? Also 38,02 Runden Renndistanz. Das ist schon wirklich bitter, wenn man sich da verrechnet. Und wenn eine Sekunde und 36 Tausendstel da einen Riesenunterschied machen. Heidewitzka, Herr Kapitän. Und erschwerend kommt ja dann auch hinzu, dass die anderen Teams das ja alles raten müssen. Also es wäre jetzt einfach zu sagen, Mensch, hätten die da nicht früher drauf kommen können, dass Porsche vielleicht so schnell unterwegs ist, dass das Rennen doch über 40 Runden geht. Nein, also die Teams sehen halt nicht, welche Strategie die Rivalen fahren. Die müssen genauso wie wir ZuschauerInnen vorm Fernseher darauf warten, bis diese TV-Einblendung kommt, irgendwann meistens kurz vor Rennhalbzeit. Und dann sehen die zum allerersten Mal, wie die Energiestände der eigenen zwei Fahrzeuge sich im Vergleich darstellen mit den 20 anderen auf der Rennstrecke. Live-Telemetrie, was ja in der Formel 1 gang und gäbe ist, die ist in der Formel E verboten. Und einige Teams haben dann dadurch halt erst etwa zur Rennhälfte realisiert, was Porsche da plant und mussten dann die Strategie kurzfristig anpassen. DS und Mercedes sind zwei Beispiele dafür. Ein bisschen später hat es auch Venturi geschnallt, dass die Porsche so viel Energie verbraucht haben, dass es eigentlich nur Sinn macht, dass sie dann halt auf ein 40-Runden-Rennen kommen und nicht auf ein 39-Runden-Rennen. Alle wussten natürlich, es wird irgendwas zwischen 39 und 40, aber die Gewissheit, dass Porsche 40 Runden plant, die hatten die Rivalen erst in der Schlussphase und bei einigen war es dann eben zu spät, die Strategie noch umzuschalten.
Nochmal kurz auf das Thema mit der Live-Telemetrie einzugehen, vielleicht ganz interessant, wer die Formel E regelmäßig am Fernseher verfolgt, der hat mit Sicherheit auch schon die Driver's Eye Kamera gesehen, die Kamera, die im Fahrerhelm vorhanden ist. Bei Aufnahmen von dieser Kamera ist grundsätzlich das Lenkrad verpixelt, beziehungsweise eigentlich das Display, das sich auf dem Lenkrad befindet. Und das ist tatsächlich der Grund dafür. Es geht nicht darum, dass die Zuschauer nicht irgendwelche Informationen sehen sollen. Nein, es geht darum, dass die Teams selber nicht durch den Blick auf das Display des Lenkrads Informationen erhalten, sondern tatsächlich ist es so, alle Daten des Fahrzeugs dürfen nur vom Fahrer über Funk weitergegeben werden. Und wie gesagt, das ist der Grund dafür, warum in den Driver's Eye Aufnahmen auch das Lenkrad-Display verpixelt ist.
Und warum es diese Krypto-Geschichte gibt, die wir gerade schon angeschnitten haben. Ne? Das wäre vielleicht eine wichtige Info vor 5 Minuten gewesen. Die anderen Teams hören natürlich auch im Teamfunk mit. Und da wird jetzt der Fahrer natürlich nicht sagen, hey Jungs und Mädels, ich habe gerade 27,234% im Akku. Das macht natürlich gar keinen Sinn, wenn du weißt, dass du gerade abgehört wirst von deinen Rivalen. Das wird alles verbal verpixelt, vielleicht kann man das so ausdrücken. Wie gesagt, nochmal zu dem Renntempo-Gedanken zurück. Einige Teams haben das gut zur Rennhälfte verstanden, dass Porsche da plant, das Rennen eine Runde länger zu machen. Andere haben das überhaupt nicht gecheckt. Also in der letzten Runde ging es nochmal richtig dramatisch her, zum Beispiel für Oliver Rowland, seit diesem Jahr in Diensten von Mahindra unterwegs. Oder super Desaster, beide Jaguars waren davon betroffen. Und auch Sergio Sete Camara, der zu diesem Zeitpunkt einzige verbliebene Dragon-Fahrer im Rennen. All die Leute sind wirklich in langsamer Fahrt ins Ziel gerollt, sind alle aus den Punkten gefallen, falls sie nicht schon ohnehin aus den Punkten gefallen waren. Das war fast komisch, wenn es nicht so traurig wäre. Denn dieses Ausfallen mit, oder vielmehr ohne Strom, ist ja nicht das erste Mal, dass es in der Formel E passiert. In Mexiko vor 2 Jahren ist es Nissan passiert, oder 3, vielleicht ist es schon her, weiß ich gar nicht mehr. Auch Rowland betroffen, damals noch bei Nissan. Und dann natürlich ganz prominent Valencia im letzten Jahr, Tobi.
Genau, in Valencia hatten wir den Fall, ja, dass nach einer Safety-Car-Phase die Energie abgezogen wurde und dass dann auch unklar war, wie lange das Rennen noch geht. Und ja, wir am Ende nur 9 Fahrzeuge tatsächlich im Ziel hatten. Ist für mich aber auch der Beweis dafür, dass dieses ganze Energiechaos eigentlich überhaupt nichts mit dem Safety-Car oder mit dem Energieabzug zu tun hatte, wie damals viele, die falsch kalkuliert hatten, auch vielleicht zum eigenen Schutz so ein bisschen behauptet hatten. Fakt ist, wer falsch kalkuliert hat, hat in der Endphase eines Rennens immer ein massives Problem. Egal, ob es jetzt ein Safety Car gab oder nicht. Und in Mexiko hatten wir keinen Safety Car auf der Strecke. Zumal die Energieabzugregel auch gar nicht mehr existiert. Von daher, Problem ist hausgemacht. Wer mit der Strategieabteilung nicht schnell genug darauf reagiert, wie lang die Renndistanz jetzt tatsächlich ist, der kann sich auch durchaus mal vertun.
Ich bin ja begeistert von 2 Dingen bei dieser Geschichte. Einerseits finde ich, ist dieses Ausrollen ohne Strom eine wunderbare Veranschaulichung dafür, wie viel dieser berüchtigte Überkonsum am Ende ausmachen kann. Die Strategien sind nicht super weit auseinander gewesen. Also wenn du jetzt auf 39 Rundenrennen planst oder 40 Rundenrennen planst, das sind vielleicht 0,1% mehr Strom, die man da pro Runde verbraucht. Aber 0,1 mal 40, das läppert sich dann am Ende in Form von 2 oder vielleicht, wenn man langsam ist, 3 Runden, die man noch zusätzlich im Akku hätte. Also das ist eine wahnsinnig gute Veranschaulichung davon, dass mega kleine Feinheiten in der ersten Phase des Rennens dich hinten wieder in Arsch beißen können, wenn du irgendwann mal 0,1% für eine gewisse Phase im Rennen zu viel verbraucht hast pro Runde, dann fällt dir das am Ende auf die Füße. Und das zweite Ding, wovon ich begeistert bin, ist die Präzision von Pascal Wehrlein. Wir haben diesen Schnitt nicht ohne Grund ausgerechnet. Ich wollte nämlich mal wissen, wie viel schneller er im Schnitt hätte sein müssen, damit er nicht diese berüchtigten 1,036 Sekunden vor Ablauf der Zeit über die Linie fahren würde. Und da kommt man dann relativ schnell auf das Ergebnis, dass wenn Wehrlein nur 0,05 Sekunden im Schnitt pro Runde langsamer gewesen wäre, dann wäre das Rennen eine ganze Runde kürzer geendet. Und diesen Schnitt kann man sich um 0,05 Sekunden halt verbauen, indem man mal irgendwo einen dollen Verbremser einbaut und auf einer Runde eine Sekunde liegen lässt oder sowas. Dann haben wir ein 39-Runden-Rennen und kein 40-Runden-Rennen. Oder wenn die zwei Porsche miteinander gekämpft hätten und dabei auch eine Sekunde verloren hätten in ihrem Duell, auch wenn man sich nur gegenseitig vorbeilässt, auch das hätte den Unterschied gemacht, dann hätten wir ein 39-Runden-Rennen gehabt und nicht ein 40-Runden-Rennen. Also diese kleinen, vielen Zünglein an der Waage, das ist einfach faszinierend in der Formel E und ein Riesengrund dafür, warum ich diesen Sport so geil finde. Jetzt bleibt natürlich noch die etwas philosophische Frage am Ende dieser ganzen Diskussion übrig, ob Porsche nicht vielleicht einfach im Interesse des Sports das Rennen hätte verkürzen können. Vielleicht mit dem Gedanken an Valencia, dass damals schon so viele Autos ausgerollt sind, hätte Porsche verhindern können, dass wir nach einem Rennen der Formel E wieder über den Fall reden, dass Autos ohne Strom liegen bleiben?
Ja, aber warum sollten sie? Porsche hat eigentlich überhaupt keinen Grund, denn sie hatten ihre Strategie und die Strategie hat funktioniert und sie konnten ohne Probleme, sieht man ja auch an den Rundenzeiten, die sie in den letzten Runden gefahren sind, das Rennen mit dem gleichen Tempo zu Ende fahren. Das haben sie übrigens nach dem Rennen dann auch selbst gesagt.
And on the 40-lap race, Pascal, Toby Blum asks, was there any thought to make it a 39-lap race because you had such a big advantage and make the race a lap shorter?
No, it wasn't. We always targeted 40 laps. I mean, in the end, we were on the safe side. That is the most important thing. So, yeah, we were on the safer side. So, anyways, we were not in danger, but still wanted to show that we make it to a 40-lap race.
Einfach mal 40 Runden fahren, weil man es kann. Ich kaufe die Argumentation nicht wirklich ab, dass Porsche auf der sicheren Seite sein wollte, weil wenn das so wäre, dann hätten die einfach 39 Runden gefahren und dann wären sie halt auf der sicheren Seite mit 1,5% mehr im Akku ins Ziel gekommen als nötig. Also das Argument zieht nicht wirklich bei mir, ist aber auch wurscht. Porsche hat alles gemacht wie geplant, das war von vornherein die Idee, die Strategie. Und mal wieder wird die Unaufmerksamkeit der anderen Teams bestraft. Es ist wieder so ein Fall von, da war einfach eine Mannschaft besser als alle anderen. Jetzt schwenken wir mal weg von Porsche und gucken auf das, was da sonst noch so geschehen ist in Mexiko. Und dieses nächste Kapitel steht bei uns in den Notizen mit der Überschrift markiert, DS und Nissan melden sich zum Dienst. Denn Max Günther und Nissan Edams, die haben am Wochenende die ersten Punkte ihrer Saison gesammelt. Wie ist das passiert? Lass uns das mal rekonstruieren.
Ja, in der Ria sah es noch insbesondere für Sebastian Buemi richtig schlecht aus. Das Problem hatte da wohl damit zu tun, dass sowohl Günther als auch Buemi die Reifen einfach nicht im Qualifying ins Arbeitsfenster bekamen. In Mexiko lief das freie Training schon mal ganz gut. Qualifying war dann wieder etwas mittelmäßig, aber im Rennen stimmte dann die Pace. Aber ist natürlich nicht das, wo Nissan oder insbesondere Edams hin will. Sie sind jetzt gerade in die Top 10 gekommen mit Position 8 und 9. Das ist natürlich nicht der Anspruch, den das Team hat. Wie gesagt, sie sind schon dreimal Teammeister gewesen, haben mit Sebastian Buemi die Fahrermeisterschaft schon gewonnen. Es ist ein Schritt nach vorne, aber noch lange nicht das, wo man hin will.
Ich finde, gerade vor Buemi sollten wir mal ein bisschen den Hut ziehen. Der hat wirklich eine schwere Zeit durchgemacht. Ich finde, diese Causa Nissan Edams ist eine der unterbewertetsten Geschichten aus der Formel E der letzten Jahre. Das war nämlich so ein kleiner Dominostein, der dann alles ins Einbrechen gebracht hat. Und deswegen ist Nissan an dem Punkt, an dem wir heute sind. Kurze Rekonstruktion. Damals erstes Gen 2-Jahr, neue Autos, neue Technologie und Nissan denkt sich aus, dass sie einen Doppelmotor bauen, der dann für zusätzliche Leistung mutmaßlich sorgt im Rennen. Und das hat Nissan so einige Pole Positions beschert, weil der auch im Qualifying halt mega gut funktioniert hat. Der wurde dann als illegal von der FIA markiert. Dann musste Nissan kurzfristig umplanen und eine ganz neue Technologie in ganz kurzer Zeit entwickeln. Und dieses Umplanen hat Nissan bis heute ins Hintertreffen gebracht, denn seitdem konnte Nissan erst 2 neue Motoren entwickeln. Einer davon kam auch noch verspätet an und all das hat dazu geführt, dass Nissan in den letzten Jahren immer weiter nach unten abgerutscht ist. Und ich hatte schon Angst in Mexiko, dass es für Buemi genauso weitergeht wie zuletzt in Diriyah, nachdem er sich da im Qualifying auf Platz 18 hingestellt hat. Und dann haut der Knabe da eine Rennpace raus. Der holt in der ersten Runde 5 Positionen. Am Ende rollt er auf Position 8 ins Ziel. Das war wirklich fahrerisch eine Einzelleistung, die mir richtig gut geschmeckt hat. Und ihm glaube ich auch. Das tut der Mentalität einfach gut, wenn du nicht immer Entschuldigungen suchen musst und dann die große Geschichte mit dem Doppelmotor erzählen musst, die ich gerade erzählt habe. Und deswegen sind wir so, wie wir drauf sind. Es tut einfach mal gut, glaube ich, aus Buemis Perspektive, Punkte zu sammeln. Es sind die ersten, die er seit Juli 2021 gesammelt hat. Jetzt ist die große Frage, wenn wir auf Nissan Edams blicken, kommt da noch mehr, Tobi? Können wir mit noch weiteren Punkteresultaten rechnen vom Team?
Ich befürchte nicht. Wir müssen leider an der Stelle auch die Umstände betrachten. Und da ist es ja tatsächlich so, beide Nissan-Fahrer haben massiv von den Fehlkalkulationen bei Jaguar und Mahindra profitiert, sowie der Strafe für Lucas Di Grassi. Das sind 4 Autos, die einfach vor den beiden Nissans gewesen sind, am Ende der vorletzten Runde. Ja, das heißt, statt Position 8 und 9 waren es die Positionen 12 und 13. Aus eigener Kraft wären Punkte in meinen Augen nicht drin gewesen. Natürlich muss man dann sagen, ja, die anderen hätten nicht so eine schnelle Pace gehen können, wenn sie vorher für mehr Runden auch kalkuliert hätten, ist natürlich auch richtig. Aber ich glaube, Nissan hat es in dieser Saison einfach schwer. Das hat sich Diriyah schon gezeigt und ja, auch wenn Buemi eine richtig gute fahrerische Leistung gezeigt hat, immer wird ihm das nicht gelingen und ich denke, dass wir durchaus noch das ein oder andere Rennen in dieser Saison sehen werden, wo Nissan auch wieder ohne Punkte bleiben wird.
Ja, ein kleines Hoffnungsschimmern, ein Licht am Ende des Tunnels vielleicht, aber niemand weiß so genau, ob das jetzt das Ende vom Tunnel ist oder der Zug, der nur auf einen zugerast kommt. Eine kleine Wundertüte. Hoffen wir einfach, setzen wir mal wieder die schwarz-rot-goldene Brille auf. Für Max Günther, der jetzt von BMW zu Nissan gegangen ist, dass dieses Jahr noch halbwegs glimpflich für Nissan Edams verläuft. Denn du bist auch nicht der Einzige mit dieser Meinung im Fahrerlager, Tobi. Die meisten sehen bei Nissan Edams nur beschränktes Potenzial. Aber die nehmen natürlich gern alles Zählbare mit, was sie so kriegen. Und die waren dann halt in der Position, um davon zu profitieren, dass anderen der Strom ausging in der Schlussphase. Immerhin haben sie jetzt Punkte auf dem Konto. Das ist besser als nichts. Zähneknirschen gab es auch in der Garage von DS Tacita nach dem Diriyah E-Prix. Da hat ja allen voran Antonio Felix da Costa mal so richtig einen Kackstart ins Jahr erwischt. Am ersten Tag des Diriyah E-Prix ausgefallen, noch in Kurve 1, nachdem er Kontakt hatte mit Dan Ticktum, war das so? Und an Tag 2 dann halt mit 40 Runden weniger Erfahrung als alle anderen. Da war dann Hopfen und Malz verloren. Wie lief's denn jetzt für DS Tacita in Mexiko?
Ja, deutlich besser, kann ich an der Stelle berichten. Wir haben ja den Doppelsieg von Porsche schon angesprochen, aber die beiden Plätze dahinter gingen an Jean-Éric Vergne und Antonio Felix da Costa, also Position 3 und 4. Wichtige Punkte mitgenommen für die Meisterschaft, insbesondere nach dem doch sehr enttäuschenden Ergebnis von Diriyah ist das auch dringend notwendig gewesen. Wir haben gesehen, die Fahrzeuge haben die Pace, sind auch beide in den Qualifying-Duellen gewesen, also sowohl auf eine Runde durchaus schnell, als auch im Rennen selbst. Und solide Punkteausbeute in Mexiko gewesen. Das erste Podium diese Saison geholt. Aber was ich nachher ein bisschen überraschend gelesen hatte, der gute Jean-Éric Vergne ist nicht nur Dritter geworden, sondern er hatte auch mal wieder eine Lebensmittelvergiftung. Wie ist denn das passiert, Tobi?
Ja, wenn ich das wüsste. Das ist so ein bisschen, also ja klar, erschwerende Umstände. Das möchte ich erstmal hier nochmal hochhalten. Wenn du auf Platz 3 fährst in der Formel E, wenn du am Tag vorher mit Lebensmittelvergiftung dir den Bauch gehalten hast, also da das respektiere ich. Aber ich frage mich wirklich, was essen die da? Jean-Éric Vergne, der hatte schon mal in der Formel E so eine Lebensmittelvergiftung. Das war in Buenos Aires 2016, damals in Diensten von DS Virgin. Und hat da die Trainings verpasst und ist dann gerade so noch rechtzeitig zum Rennstart fit geworden. Der Teamchef von Virgin, Alex... Was?
Zum Qualifying-Start.
Qualifiziert hat er sich noch. Okay, ja. Gut. Der Teamchef von Virgin, damals Alex Tai, wollte ihm noch verbieten zu fahren, weil er sich gesorgt hat um die Gesundheit seines Fahrers. Und das war das Wochenende, wo Vern dann gesagt hat, ich fahre nie wieder für Virgin. Die heißen ja jetzt inzwischen Envision. Weil mir ist das noch nie passiert, dass mir ein Teamchef verboten hat zu fahren. Der hat sich dann durchgesetzt. Ihr kennt ja Jean-Éric Vergne, den Dickkopf. Der ist dann gefahren in Buenos Aires. Aber schon da gab es eine Lebensmittelvergiftung. Ich bin mir wirklich... Also nicht schlüssig, ob, also passen die nicht auf, was die kurz vor einem Rennen essen? Klar, das wäre das Gegenargument, die bereisen die Welt, die Mädels und Jungs, und werden andere Kulturen kennenlernen wollen in den 2 Tagen, die sie haben, bevor das Rennen losgeht. Und zu Kulturen gehört natürlich auch neues Essen kennenlernen, aber sonst sind die so auf ihren Körper bedacht, das sind Spitzensportler. Eigentlich gehe ich davon aus, dass die aufpassen, wo die essen gehen und was die essen gehen, und nicht das Risiko eingehen, sich eine Lebensmittelvergiftung zu holen, bevor die in ein Formel-E-Rennen-Wochenende starten. Ich bin komplett ratlos, Tobi.
Ja, doch die Tatsache, dass ich zumindest auch noch von keinem anderen Fahrer in der Formel E gehört habe, ich weiß nicht, spricht ja vielleicht auch so ein bisschen dafür, möglicherweise ist Jeff da ja etwas empfindlicher als der 0815-Fahrer. Kann ja sein. Es ist auf jeden Fall auffällig, dass es jetzt schon wieder bei ihm gewesen ist. Aber offensichtlich hat es ihn ja am Samstag nur in sehr überschaubarem Maße behindert. Und von daher ja, Position 3, ich glaube, egal wie fit er gewesen wäre, mehr wäre nicht möglich gewesen.
Und für die Zielgerade in diesem E-Pod machen wir natürlich nochmal unsere Rubrik auf Giovinazzi Watch. Große Erwartungen hatten wir ja an den Formel-1-Konvertiten. Natürlich, da sind immer ein paar Posaunen und Trompeten dabei, wenn jemand aus der Formel 1 in irgendeine andere Rennserie kommt. Wird Giovinazzi diesen großen Erwartungen, diesen großen Ansprüchen an sein großes Talent, das unbestritten ist, wird er denen gerecht in der Formel E bislang? Was glaubst du?
Schwierig. Er ist natürlich auf gar keinen Fall als Favorit in die Saison gestartet, sondern eher im Gegenteil. In die Ria ist er dann auch ganz am Ende des Feldes gefahren, war zum Teil deutlich langsamer als die Fahrer vor ihm. Ja, in Mexiko, wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu, sage ich mal an der Stelle. Ja, die Pace war ohnehin schon nicht sonderlich gut, aber er war durchaus in der Lage, das Tempo von seinem Teamkollegen Sergio Sette Camara und den beiden Nios mitzugehen. Und ja, Kollision gehabt, einen Reifenstaden, dann anschließend überrundet und das Rennen dann später aufgegeben wegen eines nicht näher genannten Problems. Es war bislang noch nicht sonderlich viel zu sehen von Giovinazzi.
Aber ohnehin ist, glaube ich, das Wichtigste, was du ja auch gerade schon gesagt hast, Dragon ist sowieso nicht das Favoritenteam. Also wir können natürlich die individuelle Leistung irgendwie von außen versuchen zu bewerten. Und das tun wir ja auch in unserer Fahrer-Rating-Rubrik. Kleiner Querverweis in Richtung e-formel.de. Gibt seit heute online. Klickt euch da einfach mal rein. Und ich muss sagen, auch da hat der Giovinazzi nicht so gut abgeschnitten, weil vieles von dem, was vielleicht möglich wäre für ihn, einfach kaschiert wird dadurch, dass dieses Dragon-Auto ihn nicht machen lässt. Und wenn dann halt noch ein Reifenschaden dazu kommt und ein ominöses Problem, wegen dem man dann das Rennen aufgibt, da kann man dann ja nur durchschnaufen und sagen, oh weh, hoffentlich wird's beim nächsten Rennen besser. Da wird's nämlich Zeit für Giovinazzi zu liefern, nicht weil jetzt irgendwie sein Cockpit vom nächsten Fahrer belegt werden möchte, sondern einfach, weil der, da bin ich fest von überzeugt, große Lust drauf hat, beim Heimrennen in Rom sich gut zu schlagen. Ist ja ein Doubleheader, vielleicht kann man davon profitieren. Da kann man am ersten Tag ja meistens irgendwas lernen und es dann am zweiten Tag besser machen. Aber bislang läuft's noch nicht so rund. Wie schlagen sich eigentlich die anderen Rookies, Tobi? Wo wir gerade beim Thema sind. Giovinazzi, sein drittes Rennen bestritten. Ticktum und SQ auch. Wie läuft's bei denen?
Oh, Daniel Ticktum, würde ich mal sagen, können wir mit anfangen. Ja, der ist gar nicht schlecht. Er ist ja doch relativ nah an Oliver Turvey auch dran. Im Qualifying sogar jetzt ein bisschen besser gewesen. Im Rennen, da hat Turvey aufgrund seiner ewig langen Erfahrung natürlich noch Vorteile. Der hat dann tatsächlich am Anfang viel Energie gespart und sich nachher dann auch von den Energieproblemen, die die Konkurrenten hatten, so ein bisschen profitiert und ist auf Platz 14 nach vorne gekommen. Das beste Ergebnis eines NIO-Fahrers in dieser Saison. Was mir allerdings bei Ticktum insbesondere aufgefallen ist, dass er im Rennen, insbesondere in der Startphase, übertrieben aggressiv zu Werke geht. Ja, in Diria hat er im ersten Rennen Antonio Felix da Costa aus dem Rennen gekickt. Ja, in Mexiko ähnliche Aktionen gegen Antonio Giovinazzi, der dann den Reifenschaden erlitten hatte. Dazu kommt noch, das sieht man an dem, oder hat man auf dem Video ganz gut gesehen, wo die Teamradios aus dem Samstagsrennen in Diria vorgespielt wurden. Da hat er in der ersten Kurve zuerst Maximilian Günther und dann Mitch Evans getroffen. Ja, bisschen übermotiviert. Da weiß ich aber auch nicht, warum es nicht mal eine Untersuchung oder eine Strafe gibt. Da sind die Rennkommissare doch sehr, sehr gnädig bislang gewesen. Es ist auf jeden Fall was, woran er arbeiten sollte, denn mit der Holzhammer-Methode wird er nicht weit kommen in der Formel E.
Oliver Askew für Andretti war eher unauffällig jetzt in Mexiko, würde ich sagen. War auch hoher Besuch da, vielleicht war der Druck da ein bisschen größer. Der Teambesitzer Michael Andretti war nämlich da und hat sich das Rennen aus der Boxengasse angesehen. Askew hat die Gruppenphase im Qualifying knapp verpasst und startete dann knapp außerhalb dieser so wichtigen Top 8 und ist im Rennen dann am Ende 17. geworden. Also da ging es weit nach hinten für ihn. Weißt du zufällig noch, Tobi, ob er einer derjenigen war, die sich mit der Energie verschätzt hatten und mit der Strategie vor allem?
Nein, hat er nicht. Er war ganz, ganz weit am Ende des Feldes, hat dann am Ende noch davon profitiert, dass zum Beispiel Sete Câmara Energieprobleme hatte. Ja, war allerdings weit von den Punkten entfernt.
Ja, also es ist auch egal eigentlich, ob er jetzt die Probleme gehabt hätte oder nicht. Platz 17 ist nicht auf dem Niveau, auf dem er war in Saudi-Arabien. Jetzt hat er das Wochenende gehabt, das ich von ihm in Diria eigentlich erwartet hatte. Mal gucken. Es kann nur noch bergauf gehen für ihn. Das nächste Mal hat er in 8 Wochen die Gelegenheit beim Roving. Wir nutzen die Gelegenheit jetzt allerdings erstmal für einen Blick durch Tobis Teleskop. Das darf natürlich auch in dieser Rückschau nicht fehlen. Deine Rubrik, Tobi. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute blicken wir durch das Teleskop auf einen durchaus bemerkenswerten Zwischenfall, der sich am Wochenende in Mexiko zugetragen hat. Dragon wurde nämlich am Freitagabend zu 2 Geldstrafen von je 1.000 Euro verurteilt, da während des Shakedowns an den Fahrzeugen von Sergio Sete Câmara und Antonio Giovinazzi gearbeitet worden war, als die Ampel bereits auf grün war. Die Geldstrafen wurden dann ein bisschen überraschenderweise am Samstag zurückgenommen. Grund ist, der zuständige FIA-Marshal hatte sich gemeldet. Das scheint wohl eine junge Frau gewesen zu sein. Sie hat, auf jeden Fall steht in der Begründung, dass sie bei der Beurteilung der Situation einen Fehler gemacht habe und gemeldet hat, dass es in der Tat überhaupt keinen Regelverstoß seitens des Teams gegeben hat. wo ich tatsächlich an dieser Stelle mal sagen muss, großen Respekt dafür, da auch an dieser Stelle einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Natürlich sind das alles nur Menschen, es kann immer mal passieren, dass da irgendwas schief läuft, insbesondere bei Leuten wie Marshalls, die ja eigentlich ausschließlich Freiwillige sind, die ihre Freizeit opfern, damit Motorsportveranstaltungen überhaupt stattfinden können. Und ja, sollte sich vielleicht auch der ein oder andere Mitarbeiter in einer anderen Rennserie mal ein Beispiel dran nehmen, einfach mal zugeben, einen Fehler gemacht zu haben.
Keine E-Pod-Episode ohne Formel-1-Diss. Bisschen Tradition. Ich stimme dir ganz zu. Uncool, dass der Fehler passiert, cool, dass der Fehler so behandelt wird danach und so offen und transparent damit umgegangen wird. Daumen hoch auch von mir dafür. Jetzt will ich zum Ende nochmal ein abschließendes Fazit zum Wochenende von dir haben. In Form von einer Punktebewertung 1 bis 10. Deine Meinung, Tobi, wie viele Punkte verdient dieser Mexico City E-Prix?
Ich finde, es war ein sehr gutes Formel-E-Rennen. Jetzt sicherlich nicht das Rennen, das man als Highlight der Formel-E-Geschichte in Erinnerung bewahren wird. Ich würde ihm aber von 10 Punkten eine solide 8 geben.
Das klingt doch gut. Ich mach's ein bisschen besser. Ich sag 9 Punkte. Mir hat da wirklich so viel an diesem Rennen gefallen. Da sind so viele, weißt du, da sind so viele schöne Geschichten drin. Diese Porsche Execution von dem Rennen, die einfach komplett fehlerfrei war. Und das Verrechnen der Strategien bei anderen Teams. Und überhaupt fand ich, war es ein sehr, sehr sauberes Rennen. Sonst haben wir ja öfter Autoscooter gehabt. Und natürlich, es gab auch eine Menge Kontakt in diesem Rennen. Wir haben gerade über Giovinazzi und TikTim gesprochen. Antonio Felix da Costa hat sich die Frontschürze abgefahren von seinem Auto. Das allerdings halt nicht in einem Zweikampf, sondern einfach, weil der Wehrlein in die Attackzone gegangen ist zum, ich weiß nicht, ersten oder zweiten Mal. Und der da Costa ein bisschen zu nah dran war. Der hat das Teil nicht verloren wegen einem zu rabiaten Zweikampf. Allgemein muss ich sagen, war das wirklich ein sehr schönes, faires, sauberes Rennen. Guter Motorsport einfach. Und ich würde sagen, 9 Punkte für diesen Mexico City E-Prix. Ich finde auf jeden Fall ein sehenswertes Rennen. Und jetzt machen wir Feierabend oder wie sieht's aus?
Ich würde sagen, wir sind durch mit allem und wir machen Feierabend. Nein, wir machen nicht Feierabend, Tobi. Wir haben was vergessen.
Das Tippspiel.
Wir haben das Tippspiel vergessen, genau so sieht's aus.
Hast du einen Blick aufs Tippspiel?
Ja, was ist leider passiert? Leider schon.
unser Tippspiel mit den HörerInnen zusammen und den LeserInnen von eFormel.de, das der Vollständigkeit halber, ne? Wir haben eine Community. Wo findet man die, Tobi?
Ja, auf www.kicktipp.de /Formel E.
Ah ja. Und da haben wir mitgetippt und jetzt müssen wir mal den Zwischenstand aufarbeiten. Jetzt kannst du.
Ja,
willst nach du wie vor?
Ja, das ist eine gute Frage. Nein, ich bin leider ein bisschen optimistisch gewesen und habe auf einen Sieg von Edo Mortara gesetzt. Das hätte ich mal besser gelassen. Tatsächlich ist es so, der Timo, unser Chefredakteur, ist tatsächlich noch in Führung mit 99 Punkten, aber es gibt einen zweiten Tipper mit 99 Punkten, das ist der Willi WH. Dahinter kommen zwei Tipper mit hier 98 Punkten. Es ist alles verdammt eng. Tobi, du liegst auf Position 7 mit 93. Außerdem haben wir noch aus unserer Redaktion die Svenny, die hat 85, liegt auf Platz 12. Und ja, ich liege so ein bisschen abgeschlagen auf Platz 18 momentan. Aber es ist, glaube ich, für alle Leute noch alles drin. Nach vorne geht noch viel, verdammt viel, weil es so eng ist und kann an der Stelle auch nur sagen, meldet euch an, spielt mit. Es gibt zwar nichts Tolles zu gewinnen, aber der Spaß ist auf jeden Fall vorhanden.
Na, einen Shoutout vor unseren Millionen E-Pod-HörerInnen gibt es zu gewinnen, als ob das nichts wert wäre.
Okay, natürlich, auf jeden Fall. Das ist vielleicht sogar besser als irgendwelche materiellen Gewinne, auf jeden
Richtig.
Fall.
Richtig. Da ist viel Emotionalität auch dran an so einem Shoutout. Ach. Naja. Also, meldet euch an. Tobi hat's gesagt. Am besten innerhalb der nächsten 8 Wochen. Dann ist nämlich Rom. Dann geht es in der Formel E weiter. Für uns als eFormel.de-Team geht's aber schon am nächsten Wochenende weiter, denn es steht ja die nächste elektrische Meisterschaft wieder an. Die zweite Saison der Xtreme E beginnt. Da verkünden momentan allerlei Teams die größten Fahrertransfers, die eigentlich gar nicht so groß sind. Ich glaube, die größte Geschichte ist, dass Nasser Al-Attiyah, den haben wir schon mal erwähnt, jetzt für Abt fahren wird. Und am nächsten Wochenende findet das erste Xtreme E-Wochenende in der Nähe der saudi-arabischen Planstadt Neom statt. Es wird also wieder ein Wüsten-Xprix geben. Wir hören uns dann hier im E-Pod mit der Analyse von besagtem Desert Xprix. Und in der Zwischenzeit schön fleißig auf eFormel.de klicken. Da gibt's nämlich, bis es zur Xtreme E geht, noch eine ganze Menge Nachberichterstattung zum Mexico City E-Prix. Also, bleibt uns gewogen, habt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer gerade ist. Und wir zwei verabschieden uns jetzt in den Feierabend. Danke fürs Dabeisein, Tobi, und bis ganz bald.
Ciao.